Menschen suchst, Menschen zu dir ziehst, Menschen durch dein Evangelium erreichst auf der ganzen Welt. Herr, gib auch uns einen erweiterten Blick für dein Wirken, für deine Absicht, dass auch wir nicht so einen engen Horizont haben, sondern hinausschauen, wie wunderbar dein Wirken ist in aller Welt. Hab herzlichen Dank, dass wir das auch in dieser Stunde sehen dürfen, wie dein Planen, dein Suchen, dein Zurechthelfen ist. Herr, du kannst auch heute noch die Starken zum Raube haben. Wir preisen dich dafür. Amen. Wir lesen heute weiter in Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 22. Bis hierher. In der vergangenen Stunde sind wir bis dicht an die Heidenmission geführt worden. Nicht nur nach Samaria, bis hin ins ferne Nubien, wo der gläubig gewordene Kämmerer heimfährt. In Jerusalem aber wird gelitten. Da wird gestorben, um des Namens Jesu willen. An der Spitze der Verfolger der Christen steht ein aktiver, junger Pharisäer namens Saulus. Sein ganzes Wesen ist leidenschaftlich erfüllt von dem Ausrottungswillen gegen die Christen. Er verfolgt Männer und Frauen. Er scheut sich auch nicht, Frauen gefangen zu führen, mit Drohen und Morden. Denn sie waren nach dem Gesetz eindeutig Lästerer Gottes. Er sah das Unausweichliche entweder oder. Entweder war dieser Jesus Messias, dann musste man ihm mit jedem Blutstropfen dienen. Oder er war ein Verführer und Lästerer und dann musste man ihn bis zum letzten Blutstropfen bekämpfen. Das tat er auch. Mit Vollmachten, die er erbeten hatte vom Hohepriester, um diesen Saul geht es in dieser Stunde. Ich möchte deshalb diese Stunde überschreiben, ein großer Sieg. Ein großer Sieg. Im Buch des Propheten Jesaja steht im 53. Kapitel, Jesaja 53, Vers 12, vielleicht können wir es geschwind aufschlagen. Jesaja 53, das ist ja das Messias-Kapitel.
Darum will ich ihm die vielen Verbeute geben, und er soll die Strafe zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben und den Tod gegeben hat, in dem Übeltäter gleichgerechnet ist, und er die Sünden der vielen getragen hat und für die Übeltäter gegeben.
So. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben. Das Wort hat sich erfüllt. Daran musste ich denken beim Lesen dieses Textes. In der letzten Stunde mit dem Kämmerer, da war es auch Jesaja 53, was der Kämmerer gelesen hat. Hier haben wir wieder Jesaja 53 erfüllt. Um was geht es? Was ist hier passiert? Liebe Freunde, ich sage es mal so. Eine Bekehrung hat sich ereignet. Gewiss, und was für eine. Ich bin in meinem Dienst immer wieder Ablehnungen begegnet, wenn ich das Wort Bekehrung genannt habe. Bekehrung wirkt auf viele Menschen wie ein rotes Tuch. Die mit ihrer Bekehrung. braucht man ja gar nicht Bekehrung. Wir sind ja getauft und so weiter und so weiter. Hier in der Heiligen Schrift, da steht immer wieder die Tatsache der Bekehrung. Die Bekehrung des Saulus. Jawohl, es gibt Bekehrungen. Lassen wir dieses biblische Wort nicht weg. Auch in unserem Sprachschatz nicht. Es ist ein Lebenszeichen des auferstandenen Christus, dass er Menschen herumholt. Ist ein Beweis, er lebt und er wirkt durch seinen Heiligen Geist. Wenn also Menschen von uns Beweise wollen, dass Christus lebt, dann haben wir diese Beweise. Durch Bekehrungen. Hier haben wir es also mit der gewaltigsten Bekehrung zu tun. In der Tat, was hier vor den Toren von Damaskus geschieht, ist sonst nirgends geschehen. Der auferstandene Christus beruft sich seinen 13. Apostel. Was die Jünger und viele andere an Ostern und Pfingsten erlebten, das erlebt jetzt auch dieser Saulus. Man möchte sagen, spät kommst du, doch du kommst. Der Apostel nennt sich später einmal eine Spätgeburt. 1. Korinther 15, Vers 8. 1. Korinther 15, Vers 8. Und 9.
Jetzt aber von allen erschien er gleichsam als der Fehlgeburt auch mir, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.
So, am letzten von allen ist er von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Aber jetzt soll das Wunder der Bekehrung geschehen. Wir wollen jetzt einen Blick tun, wie der lebendige Heiland seine Wunder tut. Wie? Erstens, wir sehen, es gibt eine vorlaufende Gnade. Da müssen wir einiges drüber sagen, von der vorlaufenden Gnade. Zweitens, ein aussichtsloser Kampf. Es gibt einen aussichtslosen Kampf. Drittens, es gibt einen radikalen Zusammenbruch. Und viertens, einen herrlichen Neuanfang. Wir sehen, es gibt eine vorlaufende Gnade. Das ist das Erste. Gott hat einen Plan mit dem Menschen. Ich möchte das so einhämmern uns, dass wir persönlich erkennen, der Herr hat einen Plan mit mir und mit dir. Wir leben also nicht planlos in dieser Welt. Wenn uns das aufgegangen ist, das gibt uns einen ganz festen Halt und Glauben. Und wir dürfen fragen, Herr, was hast du mit mir für einen Plan? Es geschieht keine Führung ohne Absicht, auch in unserem Leben. Der Saulus ist ein Jude von Juden, ein Pharisäer. Aus dem Stamm Benjamin ist vorlaufende Gnade. Er ist Jude, von Juden. Philipper 3, Vers 5 und 6 sagt er dasselbe. Philipper 3. Vers 5 und 6. Nein, Philipper 3,
der ich am achten Tag geschnitten bin, einer aus dem Volk von Israel, des Geschlechts Benjamin, ein Hebräer von Hebräern und nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen und streitig.
So, merken wir, da zählt er seine Herkunft auf und sagt, ich bin ein Jude von Juden. Ich bin ein Hebräer von Hebräern. Ich bin des Geschlechtes Benjamin nach dem Gesetz ein Pharisäer. Freunde, das alles ist vorlaufende Gnade bei dem Saulus. Er hat eine sorgfältige Schule genossen. Er saß zu den Füßen des berühmten Professors Gamaliel. Er hatte Kenntnis der Schrift. Er hatte Kenntnis der Sprache. Er hatte Kenntnis der Theologie. Merken wir, vorlaufende Gnade. Das war doch nicht umsonst. Das hat der Herr alles in seinem Plan drin für den Saulus. Da ist nichts umsonst geschehen bei dem Saulus. Vorlaufende Gnade. Das alles kann er gut gebrauchen im Dienste seines Meisters. Das wusste er aber damals noch nicht. Da hat er noch keine Ahnung davon, dass er ja in den Plan Gottes eingefügt ist und drin ist. Und er besitzt das römische Bürgerrecht. Das kann er gut gebrauchen. Das alles hat der Herr so gelenkt. Apostelgeschichte 16, Vers 36. Apostelgeschichte 16, Vers 36, da ist also Paulus geschlagen worden, in Philippi in den Kerker gelegt worden, die Füße in den Stock gespannt. Und nun Kapitel 36.
Und der Kerkermeister verkündigte diese Rede Paulus. Die Hauptleute haben hergesandt, dass ihr los sein sollt. Nun zieht aus und geht hin in Frieden.
Weiter.
Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns ohne Rat, ohne Recht und Urteil öffentlich gestreift, die wir doch Römer sind, und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich ausstoßen, nicht also, sondern lasset sie selbst kommen und uns führen. Die Stadtdiener verkündigten diese Woche den Hauptleuten und sie fürchteten sich, dass sie Herden, dass sie Römer wären.
So, das römische Bürgerrecht. Einige Male hat sich Paulus darauf berufen, ich habe das römische Bürgerrecht. Und wir merken, wie diese Leute damals erschrocken sind, dass sie einen römischen Bürger gestäubt und in den Stock gespannt haben. Das war alles vorlaufende Gnade. Das alles hat der Herr gelenkt. Und dann wird uns auch berichtet, in Kapitel 7, Vers 59 oder 57, dass dieser Jüngling bei der Steinigung des Stephanus dabei war. Und dass er wohlgefallen hatte am Tode des Stephanus, Kapitel 8, Vers 1. Saulus hasst den Nazarener. Das hat er selbst bezeugt. Paulus hat das einfach ganz brutal preisgegeben, was er empfunden hat. Brutal seine Sünde bekennt, Galater 1, Vers 13. Galater 1, Vers 13.
Denn ihr habt ja wohl gehört meinen Wandel, Weiland im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zerstörte. und nahm zu im Judentum über viele meinesgleichen in meinem Geschlecht und eiferte über die Maßen um das väterliche Gesicht.
So. Wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie verstörte. Er hat diesen Nazarener gehasst über die Maßen. Die Christen hält er für Schwarmgeister. Hier bei der Steinigung geschah der erste Ruf an ihn. Vorlaufende Gnade. Warum muss denn dieser junge Saulus bei der Steinigung des Stephanus dabei sein? Das war Ruf. Die biblisch ausgerichtete Rede des Stephanus, sein letztes Beet, das leuchtende Angesicht des Märtyrers, das Stehen vor der blutigen Leiche, das war wohl Ruf des Auferstandenen. Das wissen wir aus dem Stachel in seinem Gewissen. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Er hatte Wohlgefallen am Tod des Stephanus, aber in seinem Gewissen, da saß der Stachel. Das alles vorlaufende Gnade merken wir, wenn Gott eine Absicht hat mit einem Menschen, dann gibt's ein Wunder für. Ich bin noch keinem Menschen begegnet, der nicht einmal vom Heiland gerufen worden wäre. Es soll mir keins sagen, mich hat der Herr nicht gerufen. Nein, wir haben es oft nicht wahrgenommen. In den russischen Christenverfolgungen, da wurde auch Bischof Mamitz hingerichtet. Ein alter Bischof. Als die zwei russischen Henker von der Hinrichtung zurückkamen, da waren sie sehr einsilbig. Da spöttelten die Kameraden, die anderen Henker. Hat er geheult, der alte Hund? Hat er gebettelt, dass ihr so einsilbig seid? Da sagt einer, nein, er hat für uns gebetet. Und das hat die beiden Henker so ergriffen, dass die zwei rohen Männer nicht zur Ruhe gekommen sind. Er hat für uns gebetet. Ist das Stachel? Stephanus hat für seine Feinde gebetet. Das war der Stachel im Gewissen des Saulus. Der zweite Schritt in der Bekehrungsgeschichte, ein aussichtsloser Kampf. Aussichtsloser Kampf. Wisst ihr, der Kampf gegen die Gemeinde Jesu ist aussichtslos. Ein heißer Atem des Hasses ging von Saulus aus. Das müssen wir noch lesen. Und zwar Apostelgeschichte 26, Vers 9 bis 10. Schlagen Sie mal auf. Apostelgeschichte 26, Vers 9 bis 11. Wer möchte es lesen?
Was mich freilich betrifft, so habe ich es einst für meine Pflicht gehalten, den Namen Jesu von Nazareth als erklärter Feind zu bekämpfen. Und das habe ich denn auch in Jerusalem getan. Ich verschaffte mir nämlich Vollmacht von den hohen Priestern und ließ viele von den Heiligen, also den getauften Gläubigen, in die Gefängnisse einschließen. Und wenn sie hingerichtet werden sollten, erklärte ich mich damit einverstanden. In allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zur Lästerung, zum Widerruf und verfolgte sie in maßloser Wut, sogar bis in die auswärtigen Städte.
So. Ich zwang sie zu lästern. Stellen wir uns einmal das vor, dass er diese armen Christen gefoltert hat. Bis zum Lästern. Er trägt Empfehlungsbriefe an die Synagogenvorsteher der 6 Tage Reisen entfernten Stadt Damaskus mit Drohen und Morden. Er war kein gewöhnlicher Bluthund, oh nein, das war er nicht. Er hält seinen Eifer und Zorn für heilig. Der musste sich vorkommen wie ein Elia. So kam er sich vor. Die Ehre Gottes, um die eiferte er. Der Saulus war kein gottloser Heide, sondern ein frommer Israelit. Er meint, er tue Gott einen Gefallen. Das hat der Herr Jesus seinen Jüngern ja vor uns gesagt. Kampf gegen den Stachel im Gewissen. Das ist eigentlich ein schrecklicher Kampf. Er kämpft den Kampf gegen das mahnende Gewissen. Ich weiß eine Zeit, der Herr hat mich jung gerufen und gezogen. Und dann kam eine Stunde in meiner Jungmännerzeit, es war nicht nur eine Stunde, da waren Tage, da habe ich gesagt, ich bete jetzt nicht mehr. Der Weg ist mir zu eng. Ich möchte jetzt heraus. Ich will auch mein Leben genießen. Ich will weg vom Heiland. Und da hatte ich es schwer. Das waren ganz schwere Tage und Zeiten. Der Stachel war in meinem Gewissen. Es wird schwer sein, gegen einen Stachel zu schlagen. Ein Maler hat das einmal so in einem Bild entworfen. Er hat ein rasendes Pferd gemalt, das umschwirrt war von einem Schwarm Hornissen. Und das Pferd, das rast. Und darunter hat der Maler geschrieben, du läufst umsonst. Du wirst diesem Schwarmhornissen nicht davongehen. Ein Bild vom Ausschlagen gegen den Stachel. Es ist eine ernste Sache, wenn der Mensch gegen den lebendigen Heiland ausschlägt, wenn man so auf halben Wege bleiben möchte, und nicht ganz Jesus nachfolgen. In meinem Kampf ging dann der Kampf so aus, dass ich ganz mich dem Herrn zu Füßen warf. Saulus schlägt gegen Gott. Freunde, man kann auch um sich schlagen. Nicht nur gegen Gott schlagen, sondern auf andere schlagen. Kann man auch. Dass andere so sind und so bin ich nur lang und wenn die das macht und der das macht und. Wir kennen das, wo der Mensch um sich schlägt. Wir wissen vom verlorenen Sohn, der schlug in sich. Das ist der richtige Schlag. In sich. Um sich. Dritter Abschnitt, der radikale Zusammenbruch. Was nun hier vor Damaskus mit dem Verfolger geschieht, darüber lässt sich nur schwer reden. erklären kann man das nicht. Ich möchte es mit einem Zusammenbruch vergleichen oder mit einer völligen Bankrotterklärung. Jetzt kann der Saulus nicht mehr weiter. Da kommt der Verfolger hoch zu Ross und da umleuchtet ihn ein Licht heller als 1000 Sonnen und schleudert ihn zu Boden. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul, mich möchtest du beseitigen. Saul, warum denn? Was habe ich dir denn getan? Saul, du hassest mich. Ich hasse dich nicht, ich rufe dich bei deinem Namen. Wer die Christusleute verfolgt, der verfolgt mich, den Herrn. Merken wir, der Herr ruft mit Namen. Er ruft mit Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er kennt unsere Namen. Und in der Apostelgeschichte sagt der erhöhte Christus, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß sogar deine Hausnummer. Weiß ich. Oder Herr ruft auf ganz verschiedene Weise. Aber immer ganz persönlich. Auf verschiedene Weise, aber ganz persönlich. Ich war einmal bei einem Malermeister zu Gast. Bei einem Dienst und da frage ich ihn, so im Laufe des Tages, des Gesprächs, sagen Sie mal, wie sind Sie denn eigentlich zum Glauben gekommen? Das würde mich interessieren. Da sagt er, das kann ich Ihnen sagen. Kommen Sie mal mit. Da bin ich mitgegangen, der hatte in seinem Haus ein Stück weit weg einen kleinen Weiher. Und da lief er mit mir an diesen Weiher, diesen kleinen See, dann blieb er stehen und ich merkte, der hat einen Kampf. Und dann sagt er mir mit zitternder Stimme, an dieser Stelle hat mich der Herr gerufen. Da ist mir mein Kind ertrunken. Und da lag die Leiche meines Kindes. Und ich konnte nicht fragen, warum, sondern ich wusste, warum. Ich konnte nur verstummen, warum. Weil ich dem Heiland einmal mein Jawort gegeben habe. Und durch meine Heirat bin ich vom Heiland weggekommen. Und jetzt hat er mich so gerufen. Merken wir, des Herrn Ruf ist ganz verschieden. Aber er ruft unüberhörbar. Der Saulus fragt, Herr, wer bist du und was willst du? Herr, wer bist du denn? Der Verfolger kann Jesus nicht erkennen. Er ist ja geblendet. Und doch liegt in dieser Frage schon das drin, Jesus, bist du es wirklich? Bist du es, der Lebendige, der Auferstandene? Und der Auferstandene antwortet, ich bin Jesus, es wird dir schwer werden, wieder den Stachel auszuschlagen. Er stößt mit den Lebendigen zusammen. Seine ganze Lichtherrlichkeit, seine Stimme, er ist Wirklichkeit, Jesus lebt. Und dann bin ich auf dem Holzweg. Wenn Jesus lebt, dann bin ich falsch gelaufen. Falsch. Christus lebt. Ich bin entdeckt. So beginnt alles Gotterleben. Wenn der Mensch vor dem Allmächtigen, Gegenwärtigen steht, ganz entdeckt, Freunde, da ist kein Theater mehr möglich. Vor Menschen kann ich Theater spielen. Vor Gott nicht. Da bin ich, wer ich bin. Bloß entdeckt. Hier war also eine Umkehr geschehen, die tatsächlich das Leben eines Mannes so radikal, so bis auf die Wurzeln umkehrt. Das ist Bekehrung. Hier wurde jäh die Sünde der Gottesfeindschaft offenbar und der frömmste Mann von Israel ist der größte Sünder. Saul ist der frömmste Mann von Israel. Ein großer Sünder. Deshalb erkennt er sofort die zweite Frage. Und wer bin ich? Wenn du lebst in deiner Lichtherrlichkeit, Herr, wer bin dann ich? Ich. Dann bin ich sein Feind. Dann bin ich Christus Feind. Feind des Kreuzes Christi, ein Mörder der Christusleute. Da kommt die ganze Verlorenheit über ihn. Er sieht seine Fotografie, gut so bist. Nicht so, wie du vor Menschen bist, sondern so bist in Wirklichkeit. Dem Mann Saulus verbrennt alles. Alles. Seine Leistungen verbrennen. Er sagt im Philipperbrief, ich achte alles für Schaden. Ist verbrannt. Seine Tüchtigkeit ist verbrennt, sein Pharisäer ist verbrennt, seine Vergangenheit verbrennt, seine Familie verbrennt und der Geistesbesitz, den er hat, verbrennt auch. Er ist ein total Abgebrannter. Nichts mehr. Nichts mehr. Was ich für Gewinn geachtet habe, das achte ich alles für Schaden. Was ich als Vorzug meines Lebens gedacht habe, achte ich für Schaden. Und deshalb der dritte Schritt der Gehorsamsbereitschaft. Elend wie ein Kind weiß er, mit mir ist aus. Er kann nichts gut machen. Er kann nichts bezahlen. Herr, was willst du? Bis jetzt hat er gesagt, das will ich. Das hat er will ich geheißen. Will ich. Das will ich. Herr, was willst du? Es ist aus mit dem Ich. Frage, was willst du? Der Mann, der nun vom Boden aufgehoben wird und blindlings geführt wird von seinen Begleitern nach Damaskus, der wankende junge Saulus ist ein anderer geworden. Das Alte ist vergangen. die neue Geburt ist da. Das Sterben des alten Saulus ist zugleich Geburt des Neuen. Es ist ein Ende des Alten und ein Anfang des Neuen. Das ist Bekehr. Georg Müller von Brüssel, ein gesegneter Glaubensmann, der Waisenhausvater, der in seinem Leben, man hat es ausgerechnet, in seinem Leben auf sein Beten hin 9 Millionen Mark bekommen hatte für seine Waisen. Zusammengerechnet. Der wird an seinem 70. Geburtstag gefragt. Der einfache, schlichte, gesegnete Mann. Warum denn sein Leben so gesegnet worden sei, wird er gefragt. Und da sagt er, es gab einen Tag in meinem Leben, wo ich, Georg Müller, starb. Ich starb meinem Willen, meinen Wünschen, meinen Kräften, meinem Können, meiner Sünde, meiner Schuld. Von dem Tag an ist ein neues geworden. Ich habe nur das eine gehabt, das Wohlgefallen Gottes. Alles andere ist gestorben. Nur das Wohlgefallen meines Herrn. So wurde ich gesegnet. Diese Sterbestunde war bei Paulus damals, als er ausrief, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der widergöttliche Wille bricht zusammen, seine Wünsche werden zurückgestellt. Ein Mensch kommt nicht zum Durchbruch, wenn er seinen Willen nicht dran gibt. Michael Hahn hat das erkannt und er singt, Mensch, gib deinen Willen drein, wenn du willst bekehrt sein. Eine tiefe biblische Wahrheit. Ich habe mir jetzt gedacht, wie wär's denn jetzt, wenn Saulus stehen geblieben wäre und gesagt hätte, dass mir das passiert ist. Also, dass auch mir das passiert ist. Mir. Was wäre denn aus dem Saulus geworden? Nichts. Wisst ihr, Buße ist mehr als stehenbleiben an etwas, wo wir sagen, dass mir das passiert ist. Ich bin mal zu meinem Seelsorger gekommen, auch verzweifelt. Ich habe gesagt, also mir ist das passiert. Also es treibt mich doch so um, dass mir das passiert ist, mir. Da guckt mir mein Seelsorger so an, unter seiner Brille, und sagt, ja, weil du es bist. So. Irgendwann, der tut mir jetzt bedauern. Jan denkt, er hat Mitleid mit mir. Sagt, ja, weil du es bist. So. Und er sagt, gut, oh. Es hat weitergeholfen. Bleibe mir doch nicht stehen an dem Selbstbedauern, dass mir das passiert ist. Der Saulus legt es unter die Gnade Jesu Christi, dass ihm das passiert ist. Dann kann er nachher befreit bezeugen, wie er war, aber mir ist Barmherzigkeit überfahren. Letzter Punkt. Ein herrlicher Neuanfang. Wenn ein Menschenleben anfängt, sich nach dem lebendigen Herrn zu richten, nach dem Auferstandenen, dann wird sein Leben bekehrt, wirklich umgekehrt, verändert. Christus hingegeben wird dann das Leben. Das kann bei dem einen plötzlich sein, wie bei Saulus, so dass einer Zeit und Stunde angeben kann, da war es am so und so viel. Bei dem anderen kann es langsamer und unmerklicher gehen, schrittweise gehen. Ob so oder so, das ist unwichtig. Sondern, dass es Tatsache ist, mein Leben gehört Christus. Ich möchte es denen sagen, bei denen es schrittweise gegangen ist. Wie bei mir ist es auch schrittweise gegangen. Von einer Erkenntnis zur anderen. Aber ich weiß Stunden, wo ich mein Leben dem Herrn zur Verfügung gestellt habe. Wir tun gut daran, uns zu fragen, wie es bei uns in Sachen Bekehrung steht. Manche sind schon angefochten gewesen und in meine Sprechstunde gekommen und habe gesagt, denkeze, ich kann nicht Zeit und Stunde sagen. Ich kann es nicht sagen. Dann konnte ich sagen, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich weiß viele Stunden, wo der Herr mich gesucht hat, gepackt hat, zu sich gezogen hat. Gott will unsere Bekehrung. In der Bibel steht, so bekehret euch nun. Es gibt Zeichen der Bekehrung. Wenn diese Zeichen fehlen, dann ist unser Glaubensleben nicht in Ordnung. Dann ist es nicht ganz bei uns. Und deshalb ist es gut, wenn wir einige Zeichen nennen. Zeichen einer Bekehrung. Erstes Zeichen. Das steht in unserer Bekehrungsgeschichte. Denn siehe, er betet. Vers 11. Das ist das erste Zeichen einer Bekehrung. Die Wunder und Zeichen, die während der nächsten Stunden und Tagen an Saulus sichtbar werden, sind lauter Lebenszeichen. Er betet. Ja. Er hat doch auch als Pharisäer betet, oder ne? Ich kann mir kein Pharisäer denken ohne Beten. Der Herr Jesus sagt, ja, ihr steht ja an den Ecken und betet, dass alle Leute ich sehe. Und in ihren Rocksäumen, da haben sie Gebetssprüche eingestickt gehabt. Und Gebetsriemen, ja, liebe Zeit. Und jetzt steht da, denn siehe er. Warten das nicht betet vorher. Merken wir etwas? Man kann pro forma beten. Pro forma. Gewohnheitsmäßig. Was der liebe Gott Friede ist, seine Tat. Nein, hier war ein Schreien des Herzens zu Gott. Ein persönliches Bedürfnis. Ein Bestürmen Gottes. Denn siehe, er betet. Zunächst erblindet er. So wie Zacharias bei der Verkündigung des Täufers, also seines Sohnes, stumm wurde, weil er nicht geglaubt hat, so erblindet Saulus an der Begegnung mit dem Auferstandenen. Ein Schuhmacher berichtet mir, dass er im Trommelfeuer des Ersten Weltkriegs in einer Nacht schneeweiße Haare bekommen hat. In einer Nacht. Die Begegnung des Saulus ist eben eine Tatsache. Eine Schockwirkung. Er aß nicht und trank nicht 3 Tage und Nächte. Er verträgt weder Speise noch Trank. Und dann betet er. Zweites Zeichen. Er bekommt einen Seelsorger. Wir haben schon einmal gesehen, dass es 3 Bekehrungen, herausragende Bekehrungen gibt in der Apostelgeschichte. Hier haben wir also eine dieser 3, ganz verschieden, aber jeder bekommt einen Seelsorger. Der Kämmerer, der Cornelius, der Saulus. Das haben alle 3 gleich. Einen Seelsorger. Und Saulus bekommt den Ananias, einen schlichten, gläubigen Mann, der Gott gegenüber seine Bedenken äußert. Der sagt, lieber Herr, das ist doch der Verfolger, der die Gemeinde über die Maßen verfolgt hat. Herr, das kann doch nicht sein. Es kann doch dein Wille nicht sein. Der hat deinen Namen verfolgt, wo er konnte. Der hat doch Vollmachtsbriefe in der Tasche. Bis nach Damaskus. 7 Tage reisen lang. Und der Herr sagt, Ananias, gehe. Er ist mir ein auserwähltes Rüstzeichen. Rüstzeug. In Gottes Hand ein Rüstzeug. Das ist wunderbar. Und dieser Zeuge legt seine Hand auf den Saulus. Der Auferstandene heilt ihn. Der stolze Saulus demütigt sich vor einem Mensch. Lieber Bruder Saul. Ist das Grußwort des Ananias. Lieber Bruder Saul. Wie wird es dem Saulus durch und durch gegangen sein? Da kommt einer von diesen Christen und nennt mich Bruder. Drittes Zeichen, er bekommt den Heiligen Geist, weil er ein ganz Opfer für den Herrn geworden ist. Oh, die gesegnete Handauflegung. Hier ist der Empfang des Heiligen Geistes an die Handauflegung eines Bruders gebunden. Nicht an die Hand eines hohen Apostel, eines herausragenden Mannes, sondern eines schlichten, einfachen. Ich wurde gefragt nach der Bibelstunde über die Krankenheilung, wo wir darüber gesprochen haben. Da wurde ich gefragt, wo denn bei uns die Ältesten seien. Nach Jakobus 5, der rufe zu sich die Ältesten aus der Gemeinde. Wo sind denn in unseren Gemeinden die Ältesten? Wir dürfen da nicht große Leute suchen, herausragende Leute, sondern schlichte, einfache, Gott hingegebene Männer und Frauen. Weil er sich ganz hingegeben hat. Weil er ein ganz Opfer für den Herrn geworden ist, deshalb bekommt er jetzt die Fülle des Heiligen Geistes. Das ist also die Bekehrung, die hier vor Damaskus geschieht. Ich darf etwas sagen. Wenn der Herr mit einem solchen zähen Holz, mit einem solchen harten Stein fertig geworden ist, wie mit dem Saulus, dann dürfen wir wissen, dass keins ausgeschlossen ist von uns, sondern alle eingeschlossen. Alle eingeschlossen. Jeremia sagt im 20. Kapitel, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden und hast gewonnen. Das ist wunderbar. Wenn ein Mensch das sagen kann, Herr, du bist mir zu stark geworden und hast gewonnen. Du hast bei mir gewonnen. Ist keines ausgeschlossen, alle eingeschlossen. Und deshalb gibt es einen herrlichen Neuanfang. Die Folgen der Bekehrung. Erste Folge einer Bekehrung ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Das ist das erste Bedürfnis. Bei Saulus war das Bedürfnis nach Gemeinschaft so radikal, dass die Gemeinde misstrauisch war. Der sucht die Gemeinde. Vers 21. Sie entsetzten sich aber alle, die es hörten und sprachen, ist nicht der zu Jerusalem verstehte alle, die seinen Namen anrufen und darum hergekommen ist, dass er sie gebunden führe zu den Hohepriestern. So spontan ist er zu der Christengemeinde gestoßen. Liebe Freunde, ich möchte es jetzt sagen am letzten Tag. Wir brauchen Lebensgemeinschaft. Das brauchen wir. Was wir in unserer Volkskirche haben an Lebensgemeinschaft, ist zu wenig. Das ist zu wenig. Weltgemeinschaft haben wir viel. Oft sogar in unseren verweltlichten, irdisch gesinnten Familien und Verwandtschaften. Weltgemeinschaft haben wir viel. Wo aber haben wir Glaubensgemeinschaft? Das gehört mit zum Gedeihen unseres inneren Lebens. Die brauchen wir. Wortgemeinschaft, Gebetsgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft brauchen wir. Und liebe Freunde, die muss man suchen. Die muss man suchen. Und da heißt, suchet, so werdet ihr finden. Die Gemeinschaft läuft uns nicht nach. Die muss man suchen. Zweite Folge der Bekehrung, er bezeugt. Er schweigt nicht. Vers 20, und alsbald predigte er Christum in den Schulen, dass derselbe Gottes Sohn sei. Er schweigt nicht. Der sagt nicht, also jetzt habe ich Christen verfolgt bis heute. Also ich kann doch nichts sagen. Also ich muss doch ganz still sein, wenn man so ist wie nie. Ja. Nein, er bezeugt. Wenn ich junge Leute gerufen habe, doch einen Dienst zu tun, in unserem CVÖDM, so Jungschar übernehmen, Jungenschaft übernehmen, oder in der Kinderkirche mitzuhelfen, dann kriege ich prompt immer gesagt, ah, das kann ich nicht. Also ich bin für mich nichts. Ich bin für mich nichts. Ja. Wenn du warten willst, bis du etwas bist, wirst du ein Altsmale und ein Altsweible. Ja. Bezeugen, einen Dienst nehmen, aufnehmen. Er schweigt nicht. Er berichtet, wie Christus ihn gefunden hat, dass er den Lebendigen erfahren hat und erlebt hat. Haben wir ein Zeugnis? Ein Zeugnis von Christus. Es war damals noch, als der Bruder Ramsayer dabei war, da hatten wir eine Zeugnisstunde, so eine Berichtsstunde, wo jedes berichten konnte, wie es geführt worden ist. Und da waren auch Schwestern da. Und da wurde eine dieser jungen Schwestern gefragt, warum bist du eigentlich Schwester geworden? Erzähl's doch einmal, warum du Schwester geworden bist. Da sagt sie, ja, mir haben immer die weiße Schürzle so gut gefallen. Das war kein Zeugnis. Das war kein Zeugnis. Zeugnis von dem, was der Herr an uns getan hat. Es geht in unserem Leben um diesen Durchbruch, wo wir herausgehoben werden aus unserem Geleis. Vielleicht wird es uns heute Abend noch geschenkt, dass wir geschwind noch über das letzte Thema etwas sagen können. Wie Gott aus den Geleisen herausholt, seine Leute. Aus der Verschüttung zur Freiheit der Kinder Gottes. Mit der Taufe endet das Fasten des Saulus. Er nahm Speise zu sich. Sein Zimmer wurde nicht mehr ein Trauerzimmer, sondern ein Freudenzimmer. Er aß, nahm Speise zu sich und war nicht mehr traurig. Ein Zeichen der Bekehrung, eine Folge der Bekehrung, dass auf unserem Wesen ein Glanz liegt von der Liebe, mit der wir geliebt sind. Es gibt ja Gesichter, bei denen sieht man die Mondfinsternis schon auf einen Kilometer, dass sie keinen Frieden haben. Es muss doch etwas ausstrahlen. Ich fasse jetzt zusammen. Erstens heraus aus der Gottesferne, heim zum Vater. Heraus aus dem leblosen Beten, hinein in den herrlichen Umgang mit dem Heiland. Drittens heraus aus der Sündergemeinschaft, hinein in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Viertens, Schluss mit dem feigen Verleugnen und Schämen zum frohen Bekennen. Fünftens, Schluss mit dem trägen Nichtstun auf zum Dienst im Werk des Herrn. Jesus, der Lebendige und Auferstandene, hat angefangen, Menschen zur Umkehr zu rufen, seine Gemeinde zu bauen, sein Wort zu bestätigen, seine Zeugen auszusenden. Wohlan denn, ich verschreibe dir nun mein ganzes Ich, Geist, Seele samt dem Leibe, ganz sollst du haben mich. Nimm mich in deine Pflege, präg aus dein Bild in mir. Tu kund mir deine Wege, Herr, mich verlangt nach dir. Wir wollen beten. O Herr, das ist uns wunderbar, dass du nach uns fragst, dass du für uns in unserem Leben eine vorlaufende Gnade hast, wo wir dich noch gar nicht begriffen haben, warum unser Leben so geführt wird und nicht anders. Oder haben wir deine vorlaufende Gnade noch nicht verstanden? Und dann, lieber Herr, hat es einen Kampf gegeben.